Hallo und herzlich willkommen bei TechNet, From Research to Value. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die zeigen, wie Forschung auf ganz unterschiedlichen Wegen Wirkung entfalten kann.
Unsere Gäste sind ExpertInnen auf ihrem Gebiet und teilen ihre Perspektiven und Erfahrungen mit uns. Kurz, konkret und praxisnah. Für alle, die den Wissens- und Technologietransfer aktiv mitgestalten wollen.
Unser Ziel? Einblicke geben, inspirieren und Mut machen, eigene Ideen in Richtung Anwendung und Wirkung weiterzudenken. Wir drei sind das Moderationsteam dieses Podcasts und begleiten euch durch die Folgen. Mein Name ist Anna Kirchmeier.
Ich bin Sophie Ecker.
Und ich bin Leo Capari. Schön, dass ihr zuhört.
In dieser Folge widmen wir uns wieder dem Thema Technologietransfer und Schutzrechte. Dieses Mal mit einem Erfahrungsbericht direkt aus der Perspektive eines Forschenden. Nachdem wir in der letzten Folge beleuchtet haben, wie Hochschulen und Transferteams Innovationen aus der Forschung in die Anwendung bringen, wollen wir dieses Mal wissen, wie fühlt es sich an, wenn man als Wissenschaftler nicht nur im Labor steht, sondern auch mit Patenten, Industriepartnern und Ausgründungsideen jongliert und dabei den Forscherhut nicht absetzt.
Darüber sprechen wir heute mit Johannes Grillari. Er leitet das Ludwig-Boltzmann-Institut für Traumatologie und ist außerdem Professor an der BOKU Wien, wo auch promoviert hat. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Im Mittelpunkt Ihrer Forschung stehen die Themen Zellalterung und Regeneration. Auf diesen Gebieten halten Sie zahlreiche Patente und haben auch einige Unternehmen mitbegründet. Zum Einstieg möchten wir Sie gerne fragen, was motiviert Sie generell in Ihrer Arbeit und wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie die Forschung und eben die Wirtschaft miteinander so verbinden?
Was motiviert einen Forscher? Neugier. Und zu dieser Neugier hat sich hinzugesellt die wissenschaftliche Sozialisierung in einem Umfeld, das immer Richtung Anwendung gedrängt hat. Und damit war sehr klar, dass die Fragen, die man gerne bearbeitet hat, oder die ich gerne bearbeitet habe, dass die immer auch einen Zug zur Anwendung gehabt haben. Was einen dann natürlich hintreibt, auch Firmen zu gründen, sind die Erkenntnis, einerseits zusätzliche Forschungsgelder akquirieren zu müssen und das eben über solche Möglichkeiten mit Firmengründungen auch schaffen kann. Und andererseits, dass Forschung, wenn man sie wirklich in die Anwendung bringen will, wenn man wirklich etwas zu einem Patienten bringen will, etwas für die Gesellschaft tun will, etwas beitragen will für die Gesundheit, dass solche Unterfangen ohne ein anderes Mindset, ohne diese translatorische Komponente nicht funktionieren können. Man braucht auch andere Menschen, andere Expertisen, andere Talente, um dann wirklich diesen Weg zu gehen, etwas zum Patienten zu bringen.
Sie haben das jetzt in Ihrer Antwort auch schon angesprochen. In Ihrer Laufbahn haben Sie ja viele Rollen inne gehabt, ja, also vom Forscher bis hin zum Mitgründer. Wie gehen Sie damit um oder wie schaffen Sie es, dass während dieser Tätigkeit keine der Rollen zu kurz kommt? Was ist da Ihre Strategie oder Ihre Herangehensweise gewesen?
Im Endeffekt habe ich nur eine Rolle und das ist die des Forschenden. Alles rundherum funktioniert natürlich ausschließlich im Team. Und ich hatte immer das große Glück, dass wir hervorragende Teams hatten, hervorragende Mitarbeiter, die dann entsprechend auch in andere Rollen geschlüpft sind. Und also neben Postdoktoranden, die mittlerweile die wissenschaftliche Leitung von zwei der Firmen haben, hat auch meine Frau sich entschlossen, eine Firma zu leiten und aus der universitären Karriere auszuscheiden. Für mich selber ist klar, dass ich als Wirtschafter nicht die richtige Person bin. Drum ein Hut, Forschender, aber in unterschiedlichen Settings, das ja.
Ich würde gerne noch zu Ihrer Antwort zurückkommen, wo Sie gesagt haben, dass es eine Art Sozialisierung ist, ja, im Zuge Ihrer Entwicklung als Forscher, als Gründer. Und Sie sind ja mittlerweile Professor, haben auch Studierende, PhD-Studierende. Wie geben Sie diesen Spirit weiter, also diese Sozialisierung des Gründens?
Ich versuche das so zu machen, wie mein Mentor Hermann Kattinger das gemacht hat, mit der Frage, warum machst du das? Warum machen wir das? Wem hilft es? Wer braucht es? Und damit gibt es eben diesen zusätzlichen anderen Blick, der aus der Forschung über den Tellerrand hinausschaut. Wie könnte man wirklich etwas zum Patienten bringen? Kann das überhaupt Sinn machen? Wir suchen die Nähe zu Klinikern, um zu verstehen, ob etwas, was wir uns ausdenken, tatsächlich auch einsetzbar wäre in einer Therapieform oder in einer Diagnoseform und gehen von dort weiter. Und dieser Spirit, der ist dann schon auch in unserer Arbeitsgruppe und in unserem Institut spürbar.
Dann möchte ich gleich Anschließend, Sie haben es ja auch erwähnt und wir haben es auch in der Anmoderation schon erwähnt, Sie sind auch Gründer. Es gefällt uns natürlich sehr, Sie sagen, Sie sind ausschließlich Forscher. Aber gerade in dieser Folge war es uns wichtig, nicht nur den Fokus auf die Ausgründung zu legen, weil das natürlich immer spannend ist, aber auch jetzt zu beleuchten, dass es andere Wege gibt, wie die Forschung in die Anwendung gebracht wird. Und Sie haben ja auch Patente inne und haben vor allem auch mit Industriepartnern gemeinsam Projekte gemacht. Und da hätte uns besonders interessiert, was macht für Sie da eine gute Zusammenarbeit oder so eine Kooperation mit einem Industriepartner aus der Sicht jetzt eines Forschers aus? Wie hat das funktioniert?
Es braucht natürlich immer eine Kongruenz der Ziele. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass man ein gemeinsames Forschungsziel hat, eine bestimmte Frage zu lösen, ein bestimmtes Therapeutikum, Diagnostikum zu entwickeln oder vielleicht ein Werkzeug zu entwickeln, das die Herstellung von Therapeutika erleichtert. Und dann braucht man natürlich den richtigen Partner, der sich herauskristallisiert, normalerweise über langfristige Kooperation, Vertrauen. Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich mit Chanel in Paris eine sehr lange, sehr erfolgreiche Kooperation hatte, die eben auch entstanden ist durch zuerst kleinere Projekte, wo man sich kennenlernen konnte, erste Ideen generiert hat, erstes kleines Proof of Principle, dass etwas funktionieren kann, um dann entsprechend auch eine größere Forschungsschiene aufzusetzen. Wir konnten dann ein Christian-Doppler-Labor gemeinsam einreichen, das auch Chanel so gefreut hat, dass sie mit meinem Nachfolger ein zweites CD-Labor hier in Österreich etabliert haben.
Was mich jetzt interessieren würde, wäre, war es meistens so oder war es am Anfang so, dass Sie quasi die Forschungsfrage hatten und dann gezielt nach einem Industriepartner gesucht haben? Oder haben Sie es mehr auf die andere Schiene gemacht mit, eigentlich so ist die Industrie auf Sie zugekommen aufgrund vorangegangener Forschung? Sie hat okay, hier liegt die Expertise und wir suchen jetzt jemanden, der dieses Thema für uns bearbeitet, weil wir selbst die Forschung und Entwicklung auslagern wollen.
Das ist eine Mischung. Hauptsächlich geht es meistens von uns Forschenden aus, mit einer Idee, von der man dann glaubt, die könnte zu einem bestimmten Unternehmen passen und dann versucht man eben Kontakt zu bekommen. Wir haben natürlich manchmal auch die umgekehrte Situation, dass aufgrund unserer Publikationen oder Vorträgen auf Kongressen jemand auf uns zukommt und sagt, das war jetzt toll, wir hätten eigentlich eine Fragestellung, die ziemlich genau da dazu passen könnte, hättet ihr Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber meistens ist es schon aus unserer Ideenschöpfungswelt, wenn man das so sagen mag.
Noch eine weitere Frage, weil wir das auch sehr oft beobachten, dass viele Forschende sich oft die Frage stellen oder Schwierigkeiten damit haben, herauszufinden, wer dann die richtige Ansprechperson in der Industrie ist, in einem Unternehmen. So, wie komme ich an die richtige Person, die vielleicht auch ein bisschen versteht, woran ich forsche, damit da überhaupt mal der Dialog entstehen kann für eine gute Zusammenarbeit?
Absolut. Und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit in diesen Situationen, mit wem man zu sprechen die Chance bekommt. Funktioniert auf Kongressen meistens sehr gut, denn dort sind auch die Wissenschaftler der Unternehmen und damit ist man normalerweise in einer ganz guten Schiene. Sehr schlecht funktioniert es mit Sales-Personal und darüber zu versuchen, in die Firma reinzukommen, das wird meistens nicht in die richtigen Kanäle gelenkt. Also das braucht relativ lange, um solche Netzwerke aufzubauen und dann entsprechend Leute zu kennen, die man dann anreden kann.
Eine letzte Follow-up-Frage zur Industriekooperationsfrage. Sie haben es auch schon kurz erwähnt und das haben Sie uns auch im Vorgespräch erzählt, die langjährige Kooperation mit Chanel. Und das würde ich jetzt gerne als Aufhänger verwenden, um Sie ein bisschen mehr in Richtung Ihrer Patentstrategie auszufragen. Was waren da Ihre Erfahrungen mit Patenten? Wie macht man das? Wem gehört dann was, gerade mit so einer Industriekooperation auch? Was hat da gut funktioniert, schlecht? Und was wären da so Ihre Learnings, wie man das richtig angeht?
Ich habe immer großes Glück gehabt bei unseren Unternehmenskooperationen. War immer sehr smooth, wenn man das so sagen darf. Wichtig ist immer im Vorhinein schon festzulegen, wer welche Interessen an möglichen Erfindungen haben könnte. Und auch ein wenig abzuschätzen, ob überhaupt ein bestimmtes Projekt fähig ist, danach patentiert zu werden. Mit Chanel, wenn man das jetzt wieder als Beispiel hernehmen möchte, war sehr klar, dass Chanel Ergebnisse aus biomedizinischer Forschung haben will, aber ausschließlich kosmetisch einsetzen will. Das heißt, es gab eine sehr klare Abgrenzung zwischen unserem Interesse als biomedizinische Forscher und den Unternehmenszielen, gewisse Dinge für Kosmetik einzusetzen. Was dann zu sehr klaren Verträgen am Anfang geführt hat. Chanel hatte Aufgriffsrechte für Patente im Bereich Kosmetik, während für andere Patente es ein Verhandlungsrecht gab. Aber relativ klar von Anfang an war, dass Chanel dafür keine Interessen haben würde. Und so sind auch entsprechend Patente, die wir mit Chanel zusammen gemacht haben, direkt von Chanel aufgegriffen worden. Andere sind entsprechend von den Universitäten aufgegriffen worden und haben zu einer unserer Firmengründungen geführt von Rockfish Bio.
Ich habe da eine Anschlussfrage zu dem Thema, und zwar durch die Kooperation eben mit dem Industriepartner und den Austausch einerseits die Bedürfnisse, die die Industrie hat in bestimmten Themengebieten, und Chanel hat ja bestimmte Zielgruppe und einfach einen Bereich, in dem sie tätig sind. Inwieweit verändert das die eigene Forschungsaktivität? Das heißt, inwieweit schärft das vielleicht sogar den Blick auf andere Sachen, weil ja die Perspektive, die man durch die Industrie reinbekommt oder die Fragestellungen natürlich ein bisschen anders sind. Was sind da Ihre Erfahrungen dazu gewesen?
In unserem Fall war es lustigerweise umgekehrt. Durch eigentlich grundlegende Fragestellungen hat Chanel den Blickwinkel geändert und hat ein 5-Jahres-Programm zur Seneszenz aufgesetzt und Produkte in diese Richtung entwickelt. Und wir konnten tatsächlich mit unserer Expertise da beitragen. Also es war eine sehr, sehr spannende Kooperation hier. Sonst ist es natürlich schon so, dass mit anderen Kooperationspartnern sehr klar ist, dass Dinge, bevor sie eine Marktreife erreichen, sehr, sehr viel Geld kosten. Also wir hören sehr oft, du gründest eine Firma, ja, du willst viel Geld verdienen. Jein, zuerst kostet einmal alles. Zuerst muss man durch das Valley of Death durchgehen, nicht? Und mit der seltenen Ressource, finanzielle Mittel, muss man als Unternehmen natürlich schauen, dass einfach die tatsächlich wichtigen Fragestellungen, um zum Patienten zu kommen, gelöst werden. Ich als Forscher bin da eher fast eine Ablenkung und muss dann meinen Blick tatsächlich schärfen und sagen, naja, diese Frage wäre jetzt wissenschaftlich wahnsinnig wichtig oder meiner Meinung nach großartig zu lösen, aber hilft uns nicht am Weg zum Patienten, und wir haben derzeit einfach die finanziellen Mittel nicht, diese Frage zu beantworten. Heißt dann, als Grundlagenforscher gehe dann wieder zurück, versuche dann beim FWF ein Projekt einzureichen, um solche grundlegenden Fragen dann zu beantworten. Aber insofern haben Sie natürlich recht, es kommt zu einer Schärfung und zu einer Unterscheidung, was geht mehr Richtung Entwicklung, was geht mehr Richtung Beantwortung von grundlegenden Fragen. Um erfolgreich zu sein in beiden Metiers, sind beide Dinge notwendig.
Sehr spannend. Meine nächste Frage wäre, wenn man mit Forscherinnen und Forschern über Verwertung redet oder über Unternehmensgründung redet, dann kommt immer wieder ein bisschen auch das Thema hervor, ja, aber ich will die Wissenschaft gar nicht verlassen. Ich will nicht gründen, ich will ein Wissenschaftler bleiben. Und Sie sind ein sehr gutes Beispiel, wo das genau funktioniert hat, wo Sie einerseits gegründet haben und andererseits trotzdem in der Wissenschaft geblieben sind, ja. Was würden Sie diesen Personen sagen, um ihnen genau diese Sorge zu nehmen, dass es möglich ist? Ja? Was wären Ihre Ratschläge dahingehend?
Es kommt wieder zurück zum Team, nicht? Um etwas wirklich auszugründen, braucht es ein Team mit den unterschiedlichsten Expertisen. Und ich habe das Glück und Privileg gehabt, zusammenzuarbeiten mit jemandem, der die wirtschaftliche Expertise reinbringt, und mit Mitgliedern meines Teams bzw. Nachbararbeitsgruppe, meine Frau, die sich entschlossen haben, auch diesen Firmengründungsweg zu gehen, sodass ich mich auf meine Kernkompetenzen habe konzentrieren können und quasi als Schuster bei meinen Leisten geblieben bin. Diese Transition oder Nicht-Transition, also von einer akademischen Position in eine Gründerposition und auch ins Unternehmen reinzugehen, ist eine sehr persönliche Entscheidung und ein in sich hineinhorchen, sich hinterfragen, ob man denn auch alle notwendigen Skills dann mitbringt für so etwas. Und ich denke, es gibt viele Beispiele von Gründern, die genau gewusst haben, ja, das mache ich, das ist mein Leben, ich bin da gut drinnen. Und Forschende wie ich, wo wir uns eher in dieser Rolle als Ideengeber sehen, ein nächstes Patent, eine nächste mögliche anwendungsorientierte Idee auszuarbeiten und dann wieder hoffentlich in die Klinik zu bringen. Das ist dann so, ja, ein Abwägen.
Gut, ich glaube, wir sind bereit für die Abschlussfrage tatsächlich schon. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen sagen, auf die strategische Ebene gehen und Sie in Ihrer Rolle als Institutsleiter von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft fragen. Also gerade die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft ist ja eher anwendungsorientierte Forschung, und da würde mich interessieren, wie Sie da strategisch so Industriepartnerschaften aufziehen und wie Sie glauben, dass sich so Kooperationen, also Industry, Academia, Co-Creation ist ja auch ein geflügeltes Wort zurzeit, wie man das verbessern kann, wie glauben Sie, dass sie das weiterentwickeln wird und was kann man da machen, damit das noch einfacher, niederschwelliger wird und besser funktioniert?
Wir haben in der Boltzmann-Gesellschaft ja mit diesem Slogan Science for Society, glaube ich, auch genau diese Nische besetzt und versuchen einerseits durch Anträge bei Fördergesellschaften wie FFG, AWS, genau diese Kooperationen mit der Industrie anzubahnen und umzusetzen, sind sehr begeistert auch von der FFG, von diesen InnoShakes, die ein sehr tolles Werkzeug sind, um niederschwellig einmal ein kurzes Proof of Principle zu machen und um genau dieses Vertrauen, von dem wir vorher geredet haben, zu etablieren, um dann ein nächstes größeres Projekt vielleicht anzuschließen, wenn die Ergebnisse entsprechend vielversprechend waren. Sind sie ja auch nicht immer. Man vergisst ja immer, nicht jede Hypothese ist korrekt, nicht? Also das muss man sich bedenken. Wie kann man sonst noch niederschwelliger werden, um Industriepartnerschaften anbahnen? Ich glaube, es kommt runter zum Netzwerken, versuchen eben möglichst viele Projektschienen zu spielen, bei denen Industriepartnern mitarbeiten können. Wir sind zum Beispiel in diesem Interreg-Projekt NanoBretsMed jetzt drinnen, wo eigentlich auch ein bisschen Education für Industriepartner gemacht wird. Also wir haben da Workshops, bei denen Industriepartner geladen werden, auch zu präsentieren. Und daraus ergeben sich dann immer wieder neue Projektideen.
Das ist eigentlich ganz schön, das hat so auch noch nie jemand erzählt, weil eigentlich sehen es wir immer aus der umgekehrten Richtung, mit wie kann man Forschende mehr Richtung Entrepreneurship entwickeln, und das ist jetzt eigentlich schön, wenn man sagt, wie kann man Industriepartner mehr Richtung, was kann man so mit Forschenden eigentlich alles machen, dahingehend auszubilden, das gefällt mir eigentlich.
Ja, ich glaube, wir brauchen beide Richtungen, und eines ist klar, ohne Innovation werden wir keine tollen Jobs mehr haben in Österreich. Also wir müssen diesen Weg gehen, wir müssen versuchen, aus der Grundlagenforschung etwas in die angewandte Forschung, von der angewandten Forschung auf den Markt zu bringen. Sonst werden wir keine High-End-Jobs in Österreich halten können. Also ich denke, dass Innovation und Standortpolitik hier extrem wichtig sind. Und ich denke, dass auch dafür sehr viel getan wird. Also hier in Niederösterreich mit Akzent EcoPlus, in Wien, Lisa Vienna. Ich denke, auch diese Veranstaltungen sind extrem gut zum Netzwerken, um Partner zu suchen, niederschwellig zu finden. Das ist schon ein zentrales Anliegen, dass Unternehmen bei uns gegründet werden. Ja.
Stimme ich absolut zu. Also ohne Innovation wird es in Zukunft weniger Jobs geben auch. Also da bin ich absolut auch d'accord. Und generell, wo wäre die Gesellschaft oder der Mensch allgemein ohne Innovation? Auf jeden Fall nicht da, wo wir jetzt sind.
Ja, da kann man auch eigentlich wieder schön zu Ihrem Anfangsstatement anknüpfen. Man ist getrieben von der Neugier. Im Endeffekt, das ist ja der Kern der Innovation. Ja.
Genau, also vielleicht ist diese Unterscheidung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung gar nicht so zentral. Wir haben ja auch eine Researcher-Journey. Du beginnst mit einem Thema, kommst drauf, du verstehst was nicht, musst tiefer in die Grundlage reingehen, findest etwas vielleicht was anderes, als du eigentlich gesucht hast, und kommst wieder zurück und sagst, na, das kann ich ja eigentlich wirklich anwenden. Und ja, es sind durchaus viele Beispiele von Dingen, die man so gar nicht gesucht hat, jetzt in der Anwendung. Wir hatten das Glück bei Rockfish Bio, bei unserer Senolytic Company, die wir eben vor 3 Jahren gegründet haben. Dort haben wir tatsächlich nach dem gesucht, was wir gefunden haben. Und es scheint wirklich ein großes Potenzial zu haben. Und jetzt sind wir genau in dem Punkt, wo man das Valley of Death durchschreiten muss und hoffentlich lebendig an der anderen Seite rauskommt. Und dafür braucht man eben großartige Daten. Und die gehen dann wieder zurück auf gute Grundlagenforschung, nicht? Und Patente. Wir sind schon am Ende, aber vielleicht noch ein Wort zu Patenten. Viele Kollegen aus der Grundlagenforschung glauben, oje, Patente, das ist was Böses. Wir hemmen damit die Forschung. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Patent ist eine Veröffentlichung, und man kann durchaus in Patentdatenbanken suchen, statt nur in PubMed zum Beispiel. Und für Forschende sind Patente nicht hindernd, nur für die Kommerzialisierung. Also insofern ist klar, wenn man etwas patentiert, publiziert man es auch. Und wenn man glaubt, dass eine Idee wirklich irgendwann zum Markt kommen könnte, wird man es ohne Patent nicht schaffen. Niemand wird viele, viele Millionen investieren in eine Idee, wenn sie nicht geschützt ist und wenn sie noch hohen Entwicklungskosten und langer Entwicklungszeit und hohem Entwicklungsrisiko dann von anderen einfach und schnell kopiert werden kann, zu wenig Kosten. Es braucht da ein Return on Investment natürlich. Man vergisst immer, dass Entwicklungen zuerst einmal hochriskant und hochaufwendig finanzieller Natur sind.
Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie an den Flughafen und ESA Philipp heute in unsere Podcast-Studio gekommen sind und für die Einblicke und ja das spannende Gespräch, das wir so noch bestimmt eine Stunde weiterführen könnten. Dankeschön.
Herzlichen Dank von meiner Seite. War ein tolles Setting für mich, der erste Podcast. Ja, danke.
Vielen Dank und hoffentlich auch nicht der letzte Podcast.
Bevor wir schließen, lass uns noch kurz darüber sprechen, was bleibt aus dieser Folge besonders hängen und was erwartet unsere HörerInnen als nächstes. Leo, was nimmst du dir mit aus dem heutigen Gespräch?
Ja, also für mich bleibt heute besonders hängen, wie wichtig eine gelebte Verwertungskultur ist. Forschende werden stark von ihrer Instituts- bzw. Teamkultur geprägt. Und gerade bei Ausgründungen braucht es Teams mit unterschiedlichen Expertisen, in denen alle ihre Kernkompetenzen wirklich einbringen können. Der Schritt von der akademischen in die wirtschaftliche Rolle ist eine bewusste Entscheidung. Habe ich die nötigen Skills? Will ich sie entwickeln? Oder sehe ich mich eher weiterhin in der Forschung und unterstütze Unternehmen beratend? Und Sophie, wie ist es bei dir? Was ist bei dir besonders hängen geblieben?
Ich glaube, ich nehme mir heute vor allem mit, dass starke Industriekooperationen durch langfristige Zusammenarbeit entstehen. Das heißt, es ist wichtig, Vertrauen aufzubauen und einen offenen Austausch in so einer Partnerschaft zu haben. Wenn man Richtung Verwertung und Patente geht, dann muss man früh klären, wie die Interessenslage ist, weil eine saubere Aufteilung hier ermöglicht, dass eine Forschungseinrichtung eine Entwicklung auch selbst weiterverfolgt oder verwertet, wenn diese außerhalb vom Fokus des Industriepartners liegt zum Beispiel. Und zu guter Letzt, dass Kooperation nicht immer nur Auftragsforschung ist. Es kann auch sein, dass Forschende Impulse und Perspektiven oder neue Forschungsfragen in die Wirtschaft reintragen.
In den Shownotes findet ihr wie immer alle Links, Infos und Materialien zur Folge und zu unserem Gast. Heute also der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft sowie zu den Unternehmen wie etwa Rockfish Bio, die Johannes Grillari mitgegründet hat. Und in der nächsten Folge wechseln wir das Thema und widmen uns der Wissenschaftskommunikation mit Einblicken, wie Forschung sichtbar wird und Menschen erreicht. Bleibt dran!
Dieser Podcast ist eine Produktion von TechNet Equity, der Technologiefinanzierungsgesellschaft des Landes Niederösterreich. Mastering, Schnitt und Beratung, Content Agentur Austria.